Es ist das Jahr 1986. Ein kleines Boot verlässt die schottische Küste in der Nähe von Gwynedd Bay. An Bord zwei Männer in Overalls, in Gummistiefeln, mit Atemschutzmasken und ein Koffer. Niemand spricht. Der Motor knattert. Der Wind drückt das Boot seitlich in die Strömung. Die See ist rau. Nach gut 20 Minuten taucht sie auf. Flach, grau, von Wasser umbrandet. Gwynedd Island. Eine karge, unbewohnte Insel, vielleicht 2 Kilometer lang. Kein Hafen, kein Anleger, nur Felsen, Heidekraut und das endlose Grau des Himmels, das mit dem Meer verschwimmt. Die Männer gehen nicht direkt an Land. Sie werfen zuerst Anker, prüfen den Wind. Dann ziehen sie Einmalanzüge über die Overalls, Latexhandschuhe, Schutzbrillen. Erst dann setzen sie über. Der erste Schritt auf die Insel erfolgt vorsichtig. Das Ufer ist rutschig, mit Algen bedeckt. Weiter oben liegt Geröll, dann grobes Heidekraut. Der Ort wirkt still, zu still. Kein Vogel, kein Summen von Insekten. Nur das Geräusch der Wellen und das Knirschen der Stiefel. Ein Warnschild mitten im Nirgendwo. Diese Insel ist staatliches Eigentum. Landung verboten. Es gibt keine Gebäude mehr, nur eine halb eingestürzte Holzhütte im Inselinneren. Vielleicht einst ein Unterstand, ein verbogenes Eisengestell, Reste von Maschendrahtzaun. Die Männer nehmen Bodenproben, in regelmäßigen Abständen. Dann vergraben sie metallene Zylinder, versiegeln die Stellen, dokumentieren alles penibel. Kein Wort über das, was sie suchen oder befürchten. Nach knapp 2 Stunden kehren sie zurück. Die Ausrüstung wird noch an Bord in versiegelten Behältern verstaut. Ihre Anzüge verbrennen sie an Land in einer alten, eigens dafür gebauten Feuerschale aus Stahl. Was immer auf dieser Insel geschehen ist, es hat die Zeit überdauert. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Das ausgefallene Sterben. Großbritannien im Jahr 1940. Ein Königreich unter Druck. Die Landkarte Europas färbt sich in rasendem Tempo grau. Grau wie Wehrmachtsuniformen. Grau wie Schutt und Rauch. Polen ist gefallen. Norwegen, Dänemark, Frankreich. In nur einem Jahr hat Hitler den Kontinent unterworfen. Großbritannien steht isoliert dem nationalsozialistischen Europa gegenüber. Es ist das letzte verbliebene größere Land in Westeuropa, das dem deutschen Vormarsch Widerstand leistet, während Hitler eine Invasion vorbereitet. Über dem Kanal kreisen Flugzeuge und tief unter der Erde, in London, schlafen Familien in U-Bahn-Schächten, während oben die Sirenen heulen. Der Blitz beginnt, eine monatelange Bombenkampagne auf die Städte des Landes. Coventry brennt, London wird in der Nacht orange. Kinder werden evakuiert, Felder verwandeln sich in Schützengräben. In dieser Zeit sitzt Winston Churchill täglich mit seinen Generälen in unterirdischen Räumen und sucht nach einer Antwort auf eine Frage, die sich kein zivilisiertes Land gerne stellt. Wie bekämpft man einen Feind, der keine Regeln kennt? Denn das ist der Eindruck, den Hitler vermittelt. Rücksichtslos, unberechenbar, effizient. Was, wenn er als nächstes Giftgas einsetzt? Oder Schlimmeres? Die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg sind noch frisch. Die Gasmaske gehört zur Grundausstattung jeder Familie. Und während die Alliierten in Nordafrika kämpfen und die USA noch zögern, weiß man in London, wenn der nächste Schlag kommt, ist es vielleicht der letzte. Die Nachrichtendienste berichten von deutschen Laboren, von Versuchen mit Krankheitserregern, von kontaminierten Pulvern, vergifteten Zigaretten, fleckfieberverseuchter Kleidung. Die Wehrmacht, so fürchtet man, könnte biologische Kriegsführung planen. Die Vorstellung, dass eine Bombe nicht mit Sprengstoff, sondern mit Seuchen gefüllt sein könnte, beunruhigt selbst die abgebrühtesten Militärs. Wie schützt man sich gegen etwas, das man nicht sieht? Wie verteidigt man sich gegen eine Waffe, die von einem einzigen Tropfen ausgehen kann? Ein guter Angriff ist eine gute Verteidigung. Großbritannien beginnt, das Undenkbare zu denken. Und die Denkfabrik liegt in Wiltshire. Wenn man durch die sanften Hügel dieser Grafschaft reist, vorbei an alten Bauernhöfen, einsamen Landstraßen und den grau-grünen Feldern Englands, dann ahnt man nicht, dass sich irgendwo dort, zwischen all dem Ländlichen, ein Ort befindet, den jahrzehntelang kaum jemand betreten durfte. Ein Ort ohne Fenster, mit Mauern, die doppelt abgeschirmt sind, mit Warnschildern, die man nicht ignoriert. Porton Down. Was klingt wie ein vergessener Bahnhof auf dem Weg nach Salisbury, ist in Wahrheit eines der geheimsten militärischen Forschungsgelände, die Großbritannien je betrieben hat. Und einer der düstersten Schauplätze der Wissenschaft im Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte beginnt 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. Der Krieg in den Schützengräben hatte eine neue, furchtbare Waffe hervorgebracht. Gas. Senfgas, Phosgen, Chlor. Die britische Armee reagierte und richtete in Porton, nordöstlich von Salisbury, eine Versuchsstation ein. Die War Department Experimental Station. Also wenn man so will, das Versuchslabor des Kriegsministeriums. Diese Station soll später noch fast ein Dutzend Namensänderungen erdulden müssen. Am bekanntesten ist jedoch der Name Porton Down. Dort ging es zunächst darum, Gasmasken zu testen, Schutzanzüge zu verbessern und Verteidigungsmaßnahmen gegen eine ganz besondere Bedrohung zu entwickeln. Eine Bedrohung, die nicht explodierte, sondern eingeatmet wurde. In den 1920er und 30er Jahren wurde das Gelände erweitert, neue Labore eingerichtet. Der zivile Anstrich war Tarnung. Hinter den Mauern forschten Uniformierte an Substanzen, die niemand sehen sollte. Im Jahr 1940, der Krieg ist in vollem Gange, die deutsche Wehrmacht scheint unaufhaltbar, entschließt sich das britische Kriegsministerium, einen neuen Zweig zu gründen, das Biology Department Porton. Die Leitung übernimmt Sir Paul Filz, ein renommierter Bakteriologe und Pathologe. Unter seiner Führung beginnen die Forscher mit der Kultivierung gefährlicher Erreger. Milzbrand, Botulinum, Brucellen, die Mikroben des Krieges. In versteckten Labortrakten werden Sporen gezüchtet, auf Nährboden verteilt, in Bomben simuliert. Tiere, meist Schafe, dienen als Testobjekte. Ihre Körper liefern die Daten, mit denen man rechnet. Wie schnell tötet ein Erreger? Wie lange überlebt er in der Erde? Wie weit kann er fliegen? Das Gelände von Porton Down ist weitläufig, rund 28 Quadratkilometer. Keine Fenster nach außen, kein Zutritt ohne Genehmigung. Sicherheit auf militärischem Niveau. Biometrische Zugangskontrollen, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gibt. Und wer dort arbeitet, spricht nicht darüber. Die Belegschaft setzt sich aus Wissenschaftlern zusammen, aus Chemikern, Toxikologen, Medizinern. Auch Veterinäre, Mikrobiologen, Pharmakologen. Manche in Zivil, andere mit Armeeausweis. Viele unterliegen der Geheimhaltung. Etwa 3000 Menschen arbeiten auf dem Gelände, nicht nur in den Laboren, sondern auch in der Versorgung, in der Sicherheit, in der Dokumentation. Es ist eine abgeschottete Welt. Was in Porton Down entwickelt wird, verlässt das Gelände nicht. Was dort untersucht wird, soll nie zur Anwendung kommen. Und doch ist man bereit. In den Räumen des Verteidigungsministeriums kursieren Berichte über mögliche deutsche Biowaffen. Es heißt, in Frankfurt und Breslau würde mit Pest experimentiert. Man fürchtet, dass Hitler nicht nur mit Stahl und Sprengstoff angreifen könnte, sondern mit Bakterien. Porton Down ist Großbritanniens Antwort auf diese Angst. Ein stilles Bollwerk, in dem man sich vorbereitet. Nicht nur auf das, was ist, sondern auf das, was sein könnte. Und während draußen die Städte brennen und an den Küsten die Invasion droht, wächst in den Laboren von Porton eine neue Art Waffe heran. Leise, unsichtbar, beharrlich. Im Frühjahr 1942 beginnt man im britischen Kriegsministerium nach einem Ort zu suchen. Nicht irgendeinem Ort, sondern einem, der abgeschieden ist, kontrollierbar, unbewohnt und ersetzbar. Denn was dort geschehen soll, wird Spuren hinterlassen. Die Anforderungen sind klar. Der Teststandort muss auf britischem Boden liegen, aber fernab jeder Siedlung. Das Gelände darf nicht durch Straßen oder Wege erschlossen sein. Und vor allem, es darf kein Risiko für die Bevölkerung bestehen. Nicht jetzt, nicht in 10 Jahren, nicht in 100. Nach längerer Suche fällt die Wahl auf einen unscheinbaren Felsen vor der Westküste Schottlands. Grignard Island. Die Insel liegt in der Nähe der kleinen Ortschaft Laide, nordwestlich von Ullapool, in den Highlands. Vom Festland aus kann man sie sehen, eine schmale, hügelige Silhouette im Wasser. Nur etwa 2 Kilometer lang und 1 Kilometer breit, mit steinigem Ufer, grasbewachsenem Rücken und vereinzelten Büschen. Keine Wege, keine Häuser. Die letzten Bewohner haben sie Jahrzehnte zuvor verlassen. Das Militär kauft die Insel, offiziell für einen symbolischen Betrag von 500 Pfund, inoffiziell mit der Zusage, sie nach Kriegsende zu dekontaminieren und zurückzugeben. Eine Zusage, die sich später nicht so leicht einlösen lässt, wie man jetzt noch glaubt. Zunächst wird das Gelände vermessen, kartiert, in Testareale eingeteilt. Man richtet einfache Beobachtungsstände ein, legt eine Anlegestelle an, vergräbt Messinstrumente im Boden. Dann folgen Schutzmaßnahmen. Die Windrichtung wird dokumentiert. Es werden Wetterdaten gesammelt. Kein Schritt bleibt unprotokolliert. Grignard Island ist jetzt ein Sperrgebiet. Zivilisten dürfen sich dem Ufer nicht mehr nähern. Patrouillenboote kontrollieren die Bucht. Die wenigen Einheimischen, die Fragen stellen, erhalten ausweichende Antworten. Vom Landwirtschaftsministerium, von der Armee, von den örtlichen Behörden. Wenige Wochen später bringt ein Frachtschiff die ersten lebenden Schafe zur Insel. Je nach Quelle waren es zwischen 60 und 80. Und Kisten, metallisch, versiegelt, schwer. Was sich darin befindet, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung in Porton Down. Doch auf der Insel soll es nicht nur gelagert, sondern freigesetzt werden. Das ist der Beginn eines Experiments, das für immer Teil der Geschichte dieser Landschaft wird und für Jahrzehnte unter Verschluss bleiben soll. Die Insel wird von Explosionen erschüttert. Eine braune Wolke schwebt über der kargen Landschaft mit den blökenden Schafen. 3 Tage später ist alles Leben auf der Insel erloschen. Vielleicht ahnt der eine oder andere von euch schon, was dort auf der Insel durch Explosionen freigesetzt wurde. Milzbrand oder auch bekannt als Anthrax. Es handelt sich um eine seltene, aber potenziell tödliche Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Bacillus anthracis ausgelöst wird. Besonders tückisch, das Bakterium bildet Sporen, die jahrelang, teils jahrzehntelang, im Boden, Staub oder in Tierkadavern überleben können. Was genau sind Sporen? Sie sind widerstandsfähige Überdauerungsformen von Bakterien, die es ihnen ermöglichen, auch unter widrigen Bedingungen zu überleben. Infektionen treten vor allem bei Weidetieren auf. Rinder, Schafe, Ziegen. Menschen infizieren sich meist indirekt durch Kontakt mit kontaminierten Tierprodukten, Fleisch, Fellen oder Staubpartikeln. Der Name Milzbrand stammt nicht aus der modernen Mikrobiologie, sondern aus der Tiermedizin alter Zeiten. Bauern und Tierärzte sahen, dass die Milz der verendeten Tiere vergrößert und dunkel verfärbt war, fast wie verbrannt. So wurde aus der auffälligen Milzveränderung und dem tödlichen Verlauf der Begriff Milzbrand. Und damit wären wir wieder bei dem Begriff der Zoonose. Den kennen wir ja alle spätestens seit Corona. Die eigentlichen Wirte sind also Tiere, meist Nutztiere. Es gibt 4 Formen von Milzbrand. Hautmilzbrand mit einem verkrusteten Geschwür, das zum Tod führen kann. Lungenmilzbrand nach Einatmung der Sporen. Diese Form ist fast immer tödlich. Darmmilzbrand nach Aufnahme mit der Nahrung kommt selten vor. Die Erkrankung ist gefährlich und verläuft wie eine schwere Magen-Darm-Infektion. Und dann gibt es noch den Injektionsmilzbrand, der selten bei Drogenmissbrauch entstehen kann. Zwischen Ansteckung und Beschwerdeausbruch liegen 1 bis 7 Tage. In schweren Fällen kommt es über eine Blutvergiftung zum Tod. Die Behandlung erfolgt mit hochdosierten Antibiotika, Ciprofloxacin oder Doxycyclin. Bei rechtzeitigem Therapiebeginn ist die Prognose gut. Eine Impfung ist verfügbar, aber nur für Risikogruppen zugelassen, zum Beispiel Laborpersonal oder Militär. Und beim Stichwort Militär wären wir auch schon beim Einsatz von Milzbrandsporen als biologische Waffe. Was macht gerade diesen Erreger so geeignet für ein Einsatzszenario, das alles andere als konventionell ist? Anthrax bildet Sporen. Und diese Sporen sind zäh, beinahe unzerstörbar. Sie überleben Hitze, Kälte, Trockenheit, UV-Strahlung und sogar viele Desinfektionsmittel. Im Boden können sie Jahrzehnte, teils über 100 Jahre überdauern, ohne ihre Wirkung zu verlieren. Das bedeutet, ein einziger Freisetzungsort kann lange kontaminiert bleiben, ohne dass neue Ausbringung nötig ist. Anthraxsporen sind winzig. Sie schweben als Staubpartikel in der Luft. Man sieht sie nicht, man riecht sie nicht. Man merkt es erst, wenn es zu spät ist. Das macht Anthrax zu einer Waffe, die verzögert zuschlägt, aber dann mit brutaler Wucht. Inhalationsmilzbrand verläuft in 85-90% der unbehandelten Fälle tödlich. Selbst mit moderner Intensivmedizin liegt die Sterblichkeit noch hoch. Auch andere Formen, zum Beispiel Magen-Darm-Anthrax oder Hautmilzbrand, können gefährlich werden, je nach Dosis und Immunsystem. Im Vergleich zu Viren ist Bacillus anthracis ein robuster, bakterienbasierter Erreger, der sich unter Laborbedingungen leicht vermehren lässt, in großen Mengen züchtbar ist und in trockener Form gelagert und transportiert werden kann. Aber ein Anthrax-Anschlag verursacht nicht nur medizinische Opfer, er entfaltet auch eine massive psychologische Wirkung. Da wäre die Angst vor dem Unsichtbaren. Die Menschen zweifeln an grundlegenden Ressourcen wie Lebensmittel, Wasser und Luft. Quarantäne und Panik führen zu wirtschaftlichem Stillstand und Mangel. Doch wie bringt man den Erreger an sein Ziel? Und wer ist 1940 überhaupt das Ziel? Nicht die deutsche Bevölkerung, zumindest nicht direkt. Und auch nicht die Soldaten, Kasernen oder Waffenfabriken. Die Briten denken um die Ecke. Sie richten sich gegen ein Fundament der zivilen Versorgung, gegen Kühe, Schafe, Milch und Fleisch. Kontaminiertes Viehfutter soll aus Flugzeugen abgeworfen werden und bei den Weidetieren Darmmilzbrand auslösen. Doch die eigentliche Wirkung würde indirekt eintreten, zu einem großen Teil, bevor die Tiere sterben. Tiere stecken andere Tiere an. Tiere stecken Bauern und Schlachter an. Und infiziertes Fleisch steckt die Menschen in ihren Küchen oder am Esstisch an. Genauso wie infizierte Milch, denn zu dieser Zeit wurde Rohmilch noch nicht systematisch pasteurisiert. Anthrax wirkt nicht mit einem Knall. Es gibt keinen Alarm. Es wirkt verzögert, unsichtbar und still. Die perfekte biologische Waffe. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gern auch auf Amazon vorbei. Dort findet ihr mein Buch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Und falls ihr es gelesen habt, eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Kehren wir zurück ins Jahr 1942 auf die Grignard-Insel. Die Forscher verteilen die Milzbrandsporen über eine Explosion an Land und in niedriger Höhe, nach einem Abwurf aus einem Air Force-Bomber. Der Wind trägt eine Wolke aus feinstem, kontaminiertem Staub über die Schafe. Nur wenige Sekunden dauert es. Dann ist es wieder still. Innerhalb weniger Tage zeigen die ersten Tiere Symptome. Atemnot, Fieber, Apathie. Manche sterben noch auf der Insel. Andere werden von den Forschern nach dem Tod obduziert, sorgfältig, unter strengen Sicherheitsprotokollen. Ihre Milz ist geschwollen und blutig. Klassische Zeichen einer Milzbrandinfektion. Das Experiment wird wiederholt, mit verschiedenen Dosen, verschiedenen Windbedingungen. Man will wissen, wie weit sich die Sporen verbreiten, wie lange sie aktiv bleiben, wie viele nötig sind, um ein Lebewesen zu töten. Nach Abschluss jeder Testreihe wird das Gelände stillgelegt. Die Kadaver werden nicht entfernt, sondern vergraben, tief im Boden, mit Kalk bedeckt. Einzelne Teile werden verbrannt. Die Insel wird jedes Mal sorgfältig verlassen, die Kleidung der Forscher vor Ort verbrannt oder dekontaminiert. Das Boot, mit dem sie zurückkehren, wird jedes Mal gründlich gesäubert. Und in Porton Down werden die Protokolle archiviert, unter Verschluss, klassifiziert, nur für ausgewählte Augen bestimmt. Nach dem Feldexperiment auf der Grignard-Insel ist die militärische Bewertung eindeutig. Eine einzige kontaminierte Bombe, abgeworfen über einer Weidefläche, kann den Viehbestand ganzer Landstriche vernichten. Die Verseuchung hält über Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Das betroffene Gebiet bleibt wirtschaftlich und ökologisch unbrauchbar, auf unabsehbare Zeit. In London sorgt das für strategische Aufmerksamkeit. Man rechnet durch, wie viele Bomben, wie viele Flugzeuge, wie viele Tonnen Spuren. Die Antwort: erschreckend wenige. Doch mit den technischen Möglichkeiten kommt die ethische Frage. In den Sitzungen des Kriegskabinetts bleibt ein Unbehagen. Ein solcher Angriff träfe nicht die Wehrmacht, nicht Panzer, nicht Flugplätze, sondern Kühe, Bauern, Zivilisten. Ein Tabubruch sondergleichen. Eine Waffe gegen die Grundversorgung, gegen das Leben auf dem Land. Churchill selbst soll die Idee als brutal, aber wirksam bezeichnet haben. Es ist kein Ausdruck perfider Kriegsfantasien, der die Briten antreibt, sondern vorausschauende Angst. Angst, Hitler könne das, was sie selbst planen, zuerst umsetzen. Da drängt sich eine Frage auf. Wenn eine Nation, sagen wir die Briten, tatsächlich eine Biowaffe eingesetzt hätte, was hätte den Gegner daran gehindert, mit gleicher Münze heimzuzahlen? Was hätte Hitler daran gehindert, Milzbrandbomben zu werfen, Pocken freizusetzen, Brunnen zu vergiften? Nichts. Und genau das war das Problem. Denn mit dem ersten Einsatz einer Biowaffe öffnet man keine Waffenkammer. Man öffnet die Büchse der Pandora. Was dann herauskommt, lässt sich nicht mehr kontrollieren. Nicht der Wind, nicht die Sporen, nicht die Reaktion des Gegners. Eine Eskalation droht, die das Grauen über die ganze Welt bringen kann. Doch diese Überlegungen stoppen die Briten nicht. Im Gegenteil. Nun beginnt Phase 2. Die Umsetzung in ein militärisch nutzbares System. Also wird unter strengster Geheimhaltung eine neue Operation aufgesetzt. Ihr Deckname: Operation Vegetarian. Die Namensgebung erfolgt mit mehr als nur einer Prise britischem schwarzen Humor. Man will die Deutschen zu einem Volk von unfreiwilligen Vegetariern machen. Nach dem Motto: keine Tierzucht, kein Fleisch und keine Milch. Guten Appetit, Deutschland. 1944 nehmen die Pläne konkrete Formen an. Die britischen Militärplaner entscheiden sich für sogenannte Linseed Cakes, handtellergroße Presslinge aus Leinsamen, die in Deutschland als Kraftfutter für Rinder, Schweine und Schafe dienen. Diese Kuchen sollen mit Milzbrandspuren getränkt werden und anschließend über Norddeutschland abgeworfen werden, vor allem über Weideflächen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg. Die Operation soll in einem Rutsch durchgeführt werden, damit die deutsche Abwehr nicht mitbekommt, dass da etwas abgeworfen wird. Außerdem muss man bis zum Herbst warten, weil dann die Wiesen abgegrast sind und das kontaminierte Leinsamenfutter besser von den Tieren angenommen wird. Man plant, 60 Meilen Weideland zwischen Hannover und Oldenburg abzudecken. Dafür würde man nur 18 Minuten benötigen. Die Produktion beginnt noch im selben Jahr. In einer geheimen Fabrik in Südengland werden über 5 Millionen je 10 Gramm leichte Leinsamenkekse hergestellt. Jeder einzelne getränkt mit einem tödlichen Cocktail aus Anthraxsporen. 13 ehemalige Arbeiterinnen in der Seifenproduktion injizieren die Milzbranderreger in die Kekse. Es wurden jeweils 400 Kekse in 18 cm große Kartons mit Stahlgriff gepackt. Der Transport erfolgt unter militärischer Bewachung. Auch die Logistik wird vorbereitet. Flugzeuge der Royal Air Force sollen in niedriger Höhe die Presslinge ablassen. Still, flächig, unsichtbar. So unsichtbar wie die ganze Operation. Tausende von Mitarbeitern, Millionen von Futterstücken, Milzbranderreger und Flugzeuge. Das alles auf einem durchaus bekannten Gelände. Wie können die Briten diese monströse Operation geheim halten? Es ist kein unterirdischer Bunker, kein Ort mit Stacheldraht, Scheinwerfern und Wachtürmen. Portendown liegt offen in der Hügellandschaft. Eine Ansammlung nüchtern wirkender Gebäude, umgeben von Feldern, etwas abgeschirmt, aber keineswegs getarnt. Wer eine Landkarte aufschlägt, kann den Namen lesen. Wer vorbeifährt, kann den Zaun sehen. Und doch, was hinter diesem Zaun geschieht, weiß fast niemand. Portendown ist sichtbar. Und genau das macht es so undurchsichtig. Was hier entwickelt wird, welche Stoffe man testet, an welchen Waffen man forscht, all das bleibt dem Großteil der Bevölkerung, aber auch dem größten Teil des britischen Militärs verborgen. Denn Portendown ist kein Ort der großen Bewegung, keine Panzerparaden, keine Sirenen, keine martialischen Bilder. Portendown arbeitet still. Und es arbeitet unter einer der konsequentesten Geheimhaltungsstrukturen, die Großbritannien je geschaffen hat. Das Prinzip ist einfach und effektiv. Niemand weiß mehr, als er wissen muss. Diese als Need to Know bezeichnete Struktur durchzieht das gesamte Gelände. Ein Techniker, der mit der Herstellung von Nährlösungen befasst ist, weiß nichts von den Sporen, die damit gezüchtet werden. Eine Laborassistentin, die Käfige reinigt, weiß nichts über die Tiere, die darin verendeten. Ein Archivar, der Dokumente katalogisiert, weiß nicht, was die Codenamen bedeuten, die er auf den Mappen liest. Nur ein kleiner Kreis ist eingeweiht. Der Kreis jener, die nicht nur ausführen, sondern planen. Die räumliche Trennung der Aufgabenbereiche sorgt zusätzlich dafür, dass selbst jene, die auf dem Gelände arbeiten, keinen Überblick erhalten. Kein Mitarbeiter kann einfach über den Flur gehen und sehen, was die anderen machen. Türen sind verschlossen, Akten werden nummeriert. Gespräche finden nur in abgeschirmten Räumen statt. Schreibmaterial darf das Labor nicht verlassen. Notizen werden eingesammelt oder vernichtet. Wer auf Portendown arbeitet, arbeitet sichtbar, jedoch abgeschirmt wie auf einer Insel. Innerhalb eines Staates im Krieg. Dennoch bleibt die Frage nach der Disziplin. Wie kann es sein, dass die ganze Sache nicht auffliegt? Warum verplappert sich niemand? Die meisten Beschäftigten sind Soldaten oder zivile Fachkräfte mit klarer Dienstverpflichtung. Wer gegen die Regeln verstößt, riskiert nicht nur seine Karriere, sondern eine Anklage wegen Hochverrats, in Kriegszeiten ein Kapitalverbrechen. Zum anderen ist es eine Frage des Systems. Niemand verfügt über genug Informationen, um überhaupt etwas Brisantes erzählen zu können. Und denjenigen, die genug wissen, ist auch klar, dass sie schweigen müssen. Das System schützt sich selbst durch Zersplitterung und Hierarchie. Und drittens ist es eine Frage der Überzeugung. Viele glauben, an etwas zu arbeiten, das das eigene Land schützen wird. Biologische Waffen gelten als letztes Mittel, als Abschreckung, nicht als Angriff. Und solange der Krieg tobt, fragen nur wenige nach der Moral. Man arbeitet und schweigt. Bleibt die Frage nach dem Gegner. Was wissen die Deutschen? Nichts. Oder fast nichts. Dabei ist Portendown kein Phantom. Der deutsche Geheimdienst kennt das Gelände. Man weiß, dass hier seit dem Ersten Weltkrieg mit chemischen Kampfstoffen geforscht wird, vor allem mit Blick auf Schutzmaßnahmen. Dass sich das Spektrum auf biologische Waffen ausgeweitet hat, ahnt man möglicherweise. Aber es fehlen die Beweise. Und vor allem, es fehlen die Informationen. Denn die deutsche Spionagestruktur ist, was Großbritannien betrifft, bereits zu Kriegsbeginn zerschlagen. Nahezu jeder deutsche Agent, der eingeschleust wird, wird vom britischen Nachrichtendienst MI5 enttarnt und zum Doppelagenten umgedreht. Dieses sogenannte Double-Cross-System ist so effektiv, dass Hitler persönlich immer wieder mit gefälschten Berichten gefüttert wird, auch zur Invasion in der Normandie. In dieser Situation gibt es keine Möglichkeit, an Informationen über Operation Vegetarian oder die Antragsversuche auf Grignard Island zu gelangen. Wer nichts hört, kann nichts verraten, und wer nichts erwartet, stellt keine Fragen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Futterstücke sind gepresst, verpackt, gestapelt. Millionen davon in unscheinbaren Kisten mit Seriennummern. Die Royal Air Force Einheiten sind gebrieft, das Abwurfverfahren getestet. In den Dokumenten ist alles vermerkt. Zeitpunkt, Routen, Zielgebiete. Und dann passiert nichts. Der Sommer kommt und mit ihm die Landung der Alliierten in der Normandie. Der D-Day am 6. Juni 1944. In Nordafrika wendet sich das Blatt, deutsche Städte werden bombardiert. Das verändert alles. Es ist nicht mehr sinnvoll, einen biologischen Krieg zu beginnen. Die Prioritäten haben sich verlagert, hin zu einem Befreiungskrieg. Dieses große Sterben fällt aus. So bleiben die Presslinge im Lager, gut verpackt, gut bewacht. Jahr für Jahr. Vermutlich ab 1945 oder 1946 werden alle bis auf zwei Kisten von den 5 Millionen Keksen in einer Verbrennungsanlage vernichtet und die Entwicklung biologischer Waffen in Portendown in den 1950er Jahren für beendet erklärt. Die Insel Grignard bleibt aber verseucht. Denn was dort freigesetzt wurde, lässt sich nicht einfach rückgängig machen. Die Sporen haben sich tief in den Boden gefressen. Jeder Versuch, die Erde zu reinigen, scheitert. In den kleinen Dörfern an der schottischen Westküste erzählt man sich bald Geschichten. Leise, im Pub, beim Friseur, bei schlechtem Wetter am Kamin. Ein Fischer aus Laede sagt, er habe dort früher Krabbenkörbe ausgelegt. Jetzt mache er einen Bogen. Nicht wegen irgendwelcher Geister, sagt er. Wegen des anderen. Was er meint, verrät er nicht. Die wenigen, die der Küste gegenüber wohnen, behaupten, in manchen Nächten Lichtkegel gesehen zu haben. Bläuliches Flackern, als würden weit draußen Schweißgeräte aufblitzen. Andere sprechen von Motorenlärm zur Unzeit, vom Heulen eines Generators, obwohl niemand mehr dort lebt. Kinder malen Kreuze über die Insel auf Atlanten in der Schule. Touristen fragen, ob man sie besuchen könne und bekommen nur ein knappes »Besser nicht« als Antwort. Das Landwirtschaftsministerium schickt einmal im Jahr ein Team in weißen Anzügen. Keiner spricht mit ihnen. Wenn sie kommen, schließen die Einheimischen die Fensterläden. So vergehen die Jahre, dann die Jahrzehnte. Und irgendwann ist sie einfach Teil der Landschaft. Eine Insel, die niemand betritt. Ein Ort, an dem man nicht denkt. Oder doch? Kehren wir zurück zum Anfang unserer heutigen Folge. Zwei Wissenschaftler in Schutzanzügen auf einer Insel. Sie nehmen Proben. Sie wollen herausfinden, ob die Insel immer noch verseucht ist. Und damit kommen wir zu einem Projekt, das der ursprünglichen Verseuchung der Insel in Monstrosität in nichts nachsteht. Die Dekontamination. 1986 beginnt eine der aufwendigsten Entseuchungsmaßnahmen, die Großbritannien je durchgeführt hat. 280 Tonnen Formaldehydlösung werden auf die Insel gebracht. Hochkonzentriert, ätzend und giftig. Dazu 2000 Tonnen Meerwasser, um die Flüssigkeit zu verdünnen und zu verteilen. Sie soll in den Boden einsickern. Zuvor hatten Wissenschaftler jahrelang Proben entnommen, Hotspots kartiert, den genauen Verlauf der Verseuchung rekonstruiert. Jetzt wird der Boden umgepflügt, gewässert, durchtränkt, jeder Quadratzentimeter des verseuchten Areals. Es sind rund 3 Hektar im Nordwesten der Insel, die am stärksten belastet sind. Am Ende der Aktion setzt man Schafe auf die Insel. Absichtlich. Man wartet 4 Jahre lang. Keines stirbt. Kein Ausbruch. Keine Sporen im Blut. Ebenfalls wurden Boden, Pflanzen und sogar Blutserien von Wildtieren auf Antikörper untersucht. Alles ohne Anzeichen erneuter Infektionen. Die Wissenschaftler geben Entwarnung. 1990 ist es soweit. Die britische Regierung erklärt Grignard offiziell für dekontaminiert. Zur symbolischen Geste betritt ein schottischer Minister öffentlichkeitswirksam die Insel. Ein Schritt auf historisch verseuchten Boden. Als Zeichen, die Sporen sind besiegt. Die Aktion soll inflationsbereinigt an die 1 Million Pfund gekostet haben. Fun Fact: Nach einem halben Jahrhundert kann die Insel nun an ihre ehemaligen Besitzer zurückgegeben werden. Erneut für eine symbolische Summe von 500 Pfund. Aber das Misstrauen bleibt. Bis heute ist Grignard unbewohnt. Die Warnschilder stehen noch. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass auf diesem Boden Unaussprechliches erprobt wurde. Auf Grignard gibt es wohl keinen Anthrax mehr. Was ist aber mit dem Rest der Welt? Anthrax ein Relikt vergangener Biowaffenpläne? Keineswegs. Auch im 21. Jahrhundert gilt Bacillus anthracis als einer der gefährlichsten Erreger, die sich als biologische Waffe nutzen lassen. Die USA stufen Anthrax nach wie vor als Biobedrohung oberster Priorität ein, auf einer Stufe mit Ebola und Pocken. Und obwohl es international verboten ist, Biowaffen herzustellen, betreiben viele Länder weiterhin Labore, die mit Anthrax arbeiten. Offiziell zur Abwehr, zur Impfstoffentwicklung, zur Diagnostik. Die USA besitzen Dutzende solcher Hochsicherheitslabore. Auch in Russland gab es jahrzehntelang ein massives Biowaffenprogramm, inklusive Anthrax-Produktion im industriellen Maßstab. Heute ist unklar, ob all diese Anlagen umgewidmet wurden. Verdächtigt werden auch Staaten wie China, Nordkorea oder der Iran, entsprechende Forschung zu betreiben. Teils militärisch, teils im zivilen Tarnmantel. Und wie verteidigt man sich gegen Anthrax? Wie schon erwähnt, gibt es Schutzimpfungen für Labormitarbeiter, Soldaten oder Viehhalter. Sie helfen vor allem gegen Haut- und Inhalationsmilzbrand. In der breiten Bevölkerung spielen sie aber keine Rolle. Sie sind zu aufwendig und werden zu selten gebraucht. Frühzeitig erkannt, lässt sich Anthrax mit Antibiotika behandeln. Aber das Zeitfenster ist klein. Vor allem beim eingeatmeten Milzbrand bleibt oft nur ein knapper Vorsprung, bevor die Toxine den Körper überrollen. Und die Dekontamination? Spuren überleben alles, außer extreme Maßnahmen. Formaldehyd, hochkonzentrierte Bleiche, industrielle Verbrennung, Autoklaven, Gammastrahlung. Die Menschheit kann sie töten, aber nur unter hohem Aufwand und mit schwerem Gerät. Anthrax ist kein Gegner, den man mit Desinfektionsspray erledigt. Was bleibt? Was bleibt, ist offensichtlich. Das ethische Dilemma. Jedem ist klar, ein Land darf sich verteidigen. Nur, wo liegt sie, die imaginäre Grenze zwischen Selbstverteidigungsrecht und Tabubruch? Zwischen vorausschauender Offensive und Unmenschlichkeit? Und letztendlich dem Bruch internationaler Konventionen? Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass jede Kriegshandlung an sich schon ein enormes ethisches Problem darstellt. Kehren wir zurück zu unserem konkreten Fall. Es wäre wohl zu einfach, hier nur mit dem Finger zu zeigen. Auf die Briten, auf ihre Forscher, auf Porton Down. Und zu sagen, seht, wie kalt sie planten, wie grausam sie dachten. Denn das Jahr 1942 ist kein friedliches Laborjahr. Es ist der Moment, in dem der Nationalsozialismus auf dem Höhepunkt seiner Macht steht. In Osteuropa brennen Dörfer, in Polen werden Gaskammern gebaut, in Leningrad verhungern 500.000 Menschen und in Nordafrika steht Rommels Armee kurz davor, den Suezkanal zu erreichen. Deutschland führt einen gnadenlosen Vernichtungskrieg gegen Staaten, gegen Völker, gegen Zivilisten. Es ist ein Krieg, der das Völkerrecht bricht, die Menschlichkeit verachtet, die Zukunft vergiftet. Operation Vegetarian kam glücklicherweise nie zur Anwendung. Vielleicht auch, weil der Krieg rechtzeitig kippte. Niemand möchte sich vorstellen, was ins Rollen gekommen wäre, wenn damals die Kühe auf norddeutschen Weiden umgekippt wären. Gwynedd Island ist heute wieder grün, aber es bleibt ein dunkles Kapitel in den Geschichtsbüchern. Eines von so vielen. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.